RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Simulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 26. August 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puji Astuti, Dora, Egi und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. ASEAN, junge Botschafter von Indonesien werden den Agent für Frieden und Toleranz der jungen Generation. Indonesien gewährt Afghanistan 1,2 Millionen Schenkung. Bandung wird mit Mexiko und Ecuador zusammenarbeiten. Indonesien erhielt bei den SEA Games 2017 eine Goldmedaille im Langstreckenlauf. 3 Goldmedaille aus Schwimmen für Indonesien. Parade traditioneller Tücher anlässlich der Gedenkfeier des Internationalen Traditionsgesellschaften-Tages. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der Wahlprozess des jungen ASEAN-Botschafter Indonesiens vom Indonesischen Außenministerium hat begonnen. Die Auswahl tritt derzeit bis zur Wahl nach am 29. August in die Quarantänestufe ein. Bis zu dieser Stufe gab es 50 Jugendliche aus 30 Provinzen in Indonesien, ohne Gorontalo, Zentral Sulawesi, Nord Moluken und Nord Kalimantan. Darüber hinaus werden von den 50 jungen Männern 2 ausgewählt, um als junge ASEAN-Botschafter von Indonesien 2017 gekrönt zu werden. Dies wurde gestern in Jakarta vom Generaldirektor der ASEAN-Kooperation, José Tavares, bestätigt. José Tavares sagte, in der Quarantänestufe 50 junge Männer sind vor allem Einblicke über ASEAN zur Führung gegeben. Sie werden Agenten des Friedens und der Toleranz unter den Jugendlichen sein. Sie sind unsere Priorität, die von uns gewählt wird. Denn wir wissen, dass es verschiedene Aktivitäten unter ASEAN und seinen Partnerländern geben wird. Also, sie werden uns mitmachen. Wir erwarten auch, dass sie Beweger werden, die junge Menschen zu mobilisieren, um die Toleranz und den Frieden in Indonesien zu fördern. José Tavares erklärte weiter, dass die beiden jungen ASEAN-Botschafter von Indonesien eine große Verantwortung haben, die Dinge, die ASEAN für die Region betreffen, zu übersetzen. Indonesien ist das erste ASEAN-Mitgliedsland, das die Wahl der jungen ASEAN-Botschafter hält. Die indonesische Regierung gibt Afghanistan eine Schenkung in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar, um im Islamischen Zentrum Indonesiens oder Indonesian Islamic Center IIC in Ahmad Shah Baba Mina in Kabul, Afghanistan, eine Gesundheitsklinik zu bauen. Wie berichtet von der Zeitung Kompass am Freitag, den 25. August 2017, die Schenkung gründet sich auf die Präambel der indonesischen Grundverfassung UUD 45. In der Präambel der indonesischen Grundverfassung steht es, dass Indonesien dabei aktiv mitwirken wird, den Weltfrieden zu schaffen. Die Schenkung dient dazu, die Freundschaft beider Länder zu stärken, bei dem Friedensprozess zu helfen und die Aussöhnung des afghanischen Volkes zu unterstützen. Präsident Joko Widodo hat einmal nach dem Besuch des afghanischen Präsidenten Muhammad Ashraf Ghani in Indonesien im April 2017 den Plan zum Bau dieser Klinik vor der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Stadtverwaltung von Bandung in West Java wird eine Möglichkeit zur Kooperation der Städtepartnerschaft mit zwei lateinischen Staaten, Mexiko und Ecuador, prüfen. Dies dient dazu, die Kooperation in der Städtepartnerschaft zu vermehren. Die Leiterin der Subabteilung für ausländische Kooperation im Staatssekretariat von Bandung, Baryati Ratna Aju, sagte in ihrer Pressemeldung, dass angesichts dessen des Bürgermeister von Bandung, Ridwan Kamil, und seine Delegation beide Länder Besuch haben, um das Operationssystem des Bus Rapid Transit BRT zu erlernen. Sie sagte dazu weiter, die Stadt Bandung wolle mehr über das Straßensicherheitssystem oder Road Safety System in Mexico City erfahren. Darüber hinaus ist es Mexico City gelungen, die Anzahl der Verkehrsunfälle 40% und die Zahl der Todesopfer 38% zu reduzieren. Nach dem Besuch in Mexico City hat die Delegation die Stadt Cuenca in Ecuador im Rahmen des kulturellen Austauschs und der Wirtschafts- und Handelskooperation besucht. Dort wurde eine Miniatur der Stadt Bandung gegründet. Dem indonesischen Langstreckenläufer Agus Prayogo ist es gelungen, am Freitagsabend im Stadion Bukit Jalil in Kuala Lumpur, Malaysia, bei dem Südostasiatischen Sportfest SEA Games 2017 eine Goldmedaille in der Nummer 10.000 Meter Laufen zu gewinnen. Agus Prayogo konnte in der Laufbahn im Stadion Bukit Jalil die Strecke 10.000 Meter nur in 30 Minuten 22,26 Sekunden abschließen. Die Silbermedaille wurde von dem Läufer aus Vietnam Nguyen Van Lai mit der Zeitleistung 30 Minuten 45,64 Sekunden errungen. Die Bronzemedaille im Langstreckenlauf wurde von dem Läufer aus Thailand Sanchai Namkat mit der Zeitleistung 30 Minuten 54,86 Sekunden gewonnen. Der indonesische junge Schwimmer Gagarin Nathaniel hat die dritte Goldmedaille vom Schwimmen für Indonesien gewonnen. Gagarin hatte den Erfolg gestern in Kuala Lumpur, Malaysia bei den SEA Games 2017 in der Nummer 100 Meter Brustschwimmen Sieger zu werden. Gagarin Nathaniel hat den philippinischen Schwimmer James Dei Parina und thailändischen Schwimmer Radomius Mature Bezik. Zuvor errang ein anderer indonesischer Schwimmer, Triadi Fauzi, eine Goldmedaille vom 200 Meter langen Schwimmen und eine Silbermedaille vom 50 Meter Freistil Schwimmen. Außerdem erhielt Azahira Permatahani vom 400 Meter Frauen langen Schwimmen eine Silbermedaille. Dann hat Sophie Kemala eine Silbermedaille vom Rückenschwimmen Nummer 50 Meter gewonnen. Außer Gagarin Nathaniel und Triadi Fauzi hat der indonesische Schwimmer Igede Siman Sudartawa eine Goldmedaille auch gewonnen. Der Schutz traditioneller Tücher wird der Fokus der Gedenkfeier des Internationalen Traditionsgesellschaftentages am 9. August. Das indonesische Ministerium für Bildung und Kultur und die Allianz der indonesischen Traditionsgesellschaften werden am 27. August dieses Jahres die Parade der Indonesischen Tücher im Nationalmuseum und in der Arena des Kraftfahrzeugtages in Jakarta veranstalten. Die vierte stellvertretende Leiterin der Abteilung für die Allianz der Indonesischen Traditionsgesellschaften, Mina Susana Setra, sagte in Jakarta, dass diese Tücher die Identität jeder Traditionsgesellschaft widerspiegelten. Sie fuhr fort, die Tücher wären von einer besonderen Einzigartigkeit, die mit der Natur, der Umwelt, der Sitten, der Gebräuche und der Kultur der Gesellschaften eng verbunden seien. Diese Parade solle dazu dienen, die Vielfalt Indonesiens, das vereinigt und tolerant sei, zu zeigen. Mina Susana Setra erklärte weiter, dass die Tücher eine Beziehung mit den Traditionsgesellschaften im Bereich der Wirtschaft und ihrer Rituale hätten. Inzwischen sagte der Direktor für das Erbe und die Diplomatie der Kultur des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur, Najamuddin Ramli, das Generaldirektorat habe 444 immaterielle Kulturerben Indonesiens benannt. 30 davon seien traditionelle Tücher Indonesiens. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst, wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompass. Am Mittwoch, den 24. August 2017, schrieb Kompass in ihrem Leitartikel Gemeinsame Aktion für schnelle Leistung. Nach 72 Jahren hat das indonesische Volk den Erfolg, die Demokratie zu bilden. Am Montag, den 22. August 2017, berichtete Kompass, dass die Demokratie, die Staatsverteidigung gegen die Außendrucke und die Korruptionsbekämpfung in Indonesien allmählich sich bessern. Je besser die Qualität der Demokratie eines Staates ist, desto höher seine Konkurrenzkraft ist. Die Verbesserungen zeigen, dass das indonesische Volk und die indonesische Regierung noch den Wunsch haben, um die Selbstkorrekturen zu machen, so schrieb Kompass. Die Gemeinschaft muss dabei aktiv mitwirken, um die Korruptionsbekämpfung zu überwachen. Kompass zufolge sollte alle Seiten zusammenarbeiten, die Korruption, geheime Absprachen und den Nepotismus zu bekämpfen. Dies soll dazu dienen, die Demokratie aufrecht zu erhalten und die soziale Gerechtigkeit sowie die Wohlfahrt gemeinsam zu verwirklichen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Republika. Am Freitag, den 26. August 2017, schrieb die Zeitung Republika, schützen die Kinder von Zigaretten. Zurzeit sind Dutzende Millionen indonesische Kinder die aktiven Raucher. Den Daten von dem Verband für die indonesischen Experten im Volksgesundheitsbereich IAKMI nach, befinden sich in Indonesien 70 Millionen aktive Raucher. 5,3 Millionen dieser Zahl sind die jungen Raucher. Wir machen uns darum den Sorgen, dass die Zahl der Kinderraucher vom Jahr zu Jahr immer weiter steigt. Eine Nichtregierungsorganisation, die Kampagne gegen die Gefahr des Rauchens durchführt, nach gibt es jeden Tag mehr als 10.000 indonesische Kinder, die beginnen zu rauchen. Mehr als 30% der Kinder beginnen im Alter von 10 Jahren zu rauchen. Der jüngste Raucher in Indonesien ist sogar 8 Jahre alt. Die Regierung muss die Kinder vor der Gefahr der Zigaretten schützen. Die Eltern müssen ihren Kindern gutes Beispiel geben. Die Schulen müssen frei von Zigarettenrauch sein. Dazu müssen die Lehrer ein gutes Beispiel für ihre Schüler werden. Republika zufolge muss man das Rauchenverbot und die Zigarettenfreizonen in den öffentlichen Einrichtungen entscheidend in Kraft setzen. Es ist schade, dass das Inkrafttreten der Zigarettenfreizonen noch nicht wirksam ist. Man muss die Sanktion für jemanden, der in den öffentlichen Einrichtungen raucht, beständig aufrechthalten. Soweit Presseschau. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart an dem Datum des 26. August ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 26. August 1920, an dem der amerikanische Frauengleichstellungstag zum ersten Mal gefeiert wurde. Diese Feier wurde durchgeführt, als die US-Verfassung es das erste Mal den Menschen erlaubte, für Frauen als Kandidaten zu stimmen. Der Tag wurde als Wendepunkt in der Geschichte des Frauenkampfes für Gleichberechtigung und Behandlung in den Vereinigten Staaten gefeiert. Vor 1920 gab es 72 Jahre Kampagnen, die die Gleichberechtigung und die Behandlung von Frauen in den Vereinigten Staaten forderten. Allerdings war diese Bewegung zunächst nicht wirklich effizient. Sie entwickelte sich letztlich nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern ermutigte auch Frauen auf der ganzen Welt, in den Gemeinschaften ihrer Länder, um für die Gleichberechtigung zu kämpfen. Am 26. August 1963 wurde einer der Fußballlegenden von Real Madrid und der Welt, Alfredo Di Stefano, zum Ziel einer Entführung. Der Vorfall begann in Caracas, der Hauptstadt von Venezuela. Zu dieser Zeit war Di Stefano mit dem Real Madrid-Gefolge in dem lateinamerikanischen Land, um an einer Vorsaison-Tour teilzunehmen. Er wurde durch die Entführung der nationalen Befreiungsstreitkräfte angezielt, um die Popularität der Gruppe zu stärken. Diese hatte damals eine Kampagne gestartet gegen die notorisch korrupte venezolanische Regierung zu kämpfen. Das Entführungsdrama dauerte 56 Stunden. Di Stefano wurde unversehrt freigelassen und zur spanischen Botschaft in Caracas begleitet. Dann kehrte er mit seinem Club Real Madrid zum Training zurück. Am 26. August 1969 wurden die 7. indonesischen Nationalspiele in Surabaya abgehalten. Die Pekan Olahraga Nasional oder PON ke-7, das sind die 7. indonesischen Nationalspiele, fanden am 26. August bis 6. September 1969 in Surabaya, Ostjava Stadt. Diese wurden zum ersten Mal in der New Order Era ausgetragen. Zuvor sollten die 7. Indonesische Nationalspiele in Banjarmasin, Südkalimantan auf der Grundlage des Treffens des Nationalen Sportskomitee von Indonesien am 26. bis 29. Februar 1968 gehalten werden. Allerdings war Südkalimantan nicht bereit, es zu organisieren. Darüber hinaus gab es zahlreiche Überlegungen und Berechnungen bei den Verhandlungen zwischen dem Nationalen Sportkomitee von Indonesien und der Sportgeneraldirektion wurde die Wahl des Veranstalters. Die 7. Indonesische Nationalspiele bestanden aus 13 Sportarten. Die DKI Jakarta-Gruppe wurde zum Gesamtmeister mit dem Erwerb von 102 Gold, 69 Silber und 40 Bronze, während Ostjava als Gastgeber nur zweitplatzierter wurde. Der Medaillengewinn war weit unter dem der DKI Jakarta mit 65 Gold und 62 Bronzemedaillen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Der sechste Dialog zwischen Indonesien und China. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Rechts und Sicherheit Wiranto und der Staatsrat der chinesischen Volksrepublik Yang Cheche haben am 21. und 22. August dieses Jahres in Peking den sechsten Dialog durchgeführt. Dabei sagte Wiranto, dass die bilaterale Kooperation zwischen Indonesien und China sich gut entwickle, seitdem beide Länder 2013 die umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet hätten. Nach der Meldung der indonesischen Botschaft in Peking ist der Mechanismus des Dialogs zwischen dem Koordinationsminister und dem Ministerpräsidenten das jährliche Treffen, um die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit der beiden Länder im Bereich der Politik, der Verteidigung, des Rechtes und der Sicherheit zu stärken. Dieser sechste Dialog ist die Erweiterung des vorigen Treffens am 26. und 27. April letzten Jahres in Peking. Die beiden Länder zeigen die Verpflichtung, um ihre Beziehungen zu verstärken. Verschiedene bilaterale Gerüchte wurden dabei erörtert. Sie sind unter anderem die Cybersicherheit, die Stärkung der Terrorismusbekämpfung, der Aufrechterhaltung des Rechts, der Bekämpfung der transnationalen Kriminalitäten und die Stärkung der maritimen Zusammenarbeit. Im Bereich der Terrorismusbekämpfung schlägt Indonesien die chinesische Regierung vor, um die Zusammenarbeit im Austausch der Daten und Informationen über den Terrorismus und Entradikalisierung zu stärken. Zu diesem Zweck lädt Indonesien beispielsweise China dazu ein, am Programm des Zentrums der Entradikalisierung Dakutsli von der Nationalbehörde für Terrorismusbekämpfung gegründet werde, teilzunehmen. Im Bereich der Cybersicherheit hofft Indonesien, dass China ihre Erfahrung vermitteln könnte und die Cyberkriminalität, die Cybersicherheit und den Cyberschutz unterstützen könnte. Indonesien und China stimmten darin überein, die Vision der maritimen Achse der Welt, die von Indonesien initiiert wurde, mit der Initiative der maritimen Silk Route im 21. Jahrhundert zu stärken.
Diese Initiative wurde von China gemacht. Indonesien und China stimmten auch darin überein, das 7. Treffen im nächsten Jahr in Indonesien zu veranstalten. Bei diesem 6. Treffen wurde Wiranto unter anderem vom Minister für Kommunikation und Informatik Rudiantara und einigen leitenden Beamten des Koordinationsministeriums für Politik, Recht und Sicherheit, dem Koordinationsministerium für Maritime Angelegenheiten und dem Verteidigungsministerium begleitet. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm stellen wir Ihnen kulinarische Reiseziele und Künste in Indonesien sowie die traditionelle Kunst und Kultur Indonesiens vor. Bei dem heutigen Programm besuchen wir den schönen Strand in Pacitan, Ostjava, namens Pindakan. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream zuhören. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, meistens kennen die Indonesier Pacitan als die Heimatstadt von dem 6. indonesischen Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono. Pacitan ist auch bekannt mit schönen Stränden. Einer von ihnen ist Pindakan Strand, der am Godek Kulonweiler, Jetakdorf, Tulakan Subbezirk sich befindet. Die Entfernung von Pacitan nach Pindakan Strand ist nur 30 Kilometer. Liebe Zuhörer, Pindakan Strand ist bekannt mit Küstenschotten, die verschiedene Formen und Typen haben. Die Kies decken fast den Strand ab. Aus diesem Grund ist wohl der Strand der einzige mit Kies-Panorama in Indonesien. Diese Kies haben weiße Farbe, sodass die Kies die Schönheit des Strandes hinzufügen. Auch der Strand ist ein einzigartiger Strand im Vergleich zu anderen Stränden in Indonesien kategorisiert. Weil 70% des Strandes aus Natursteinen und weißem Sand besteht. Mit Kies-Panorama, Wellen von Südstrand sowie Kokosnussbäumen als Hintergrund, alle diese machen Pindakan Strand, der noch natürlich schöner ist. Um die Schönheit des Strandes zu genießen, musst du dich keine Sorgen machen, weil du nur den Ticketpreis bezahlt hast, wie du willst. Liebe Zuhörer, Pindakan Strand ist bekannt mit seiner Naturschönheit, seiner frischen Luft und der Strand ist mit Kies dekoriert. Am Strand können Sie auch Seen, Seestern und auch marine Biota wie Seehunde und Mangrovenkrabben. Um zum Pindakan Strand zu gehen, der nicht weit von der Stadt von Pacitan ist, können Sie auf den Südkreuzweg von Pacitan zugreifen, der im August 2016 eingeweiht wurde. Es ist nicht schwer, die Lage des Strandes von Pindakan zu finden, weil seine Lage am Rande der Südkreuzung liegt. Liebe Zuhörer, wenn Sie Pindakan Strand besuchen, werden Sie exotisches Panorama sehen und von Kokosnussbäumen begrüßen werden, die schattige und friedliche Nuancen machen. Um den Strand herum gibt es auch Pavillon, um sich auszuruhen. Wenn Sie müde sind, obwohl der Strand fehlt, weil der Strand von den ein Heimischen verwaltet wird, muss man sich keine Sorgen machen, denn am Strand gibt es viele Stände, die Speisen und Getränke verkaufen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Wunderbares Indonesien für heute. Wir treffen uns wieder morgen und auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Nun einen Beitrag über den Mandau-Tanz aus Zentralkalimantan. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf Livestream www.vi.co.id und bei Android über RRI World Service hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Mandau ist eine traditionelle Waffe des Volksstammes der Dayak auf Kalimantan. Es ähnelt einem großen Hackmesser, das einige Schnitzereien auf einer unzarten Klinge besitzt. Es gibt häufig auch Löcher in der Klinge, die mit Kupfer oder Goldkupfer eingefasst sind. Der Rohstoff für das Mandau ist das Eisen von Mantikai. Es ist im Mantikai-Fluss im Dorf Tumbang Atai, Sanaman Mantikai, Katingan aufzufinden. Dieses Eisen ist elastisch und sehr einfach zu biegen. Das originelle Mandau versinnbildlich das Penyang, eine Sammlung von Wissen des Dayak Volksstamms ausgehend von Meditation oder Anweisung der Vorfahren. Das Mandau diente ursprünglich im Krieg. Das Penyang, das den Mandau-Inhaber oder Mandau-Benutzer kräftig und immunisiert, erhält eine magische Kraft, um den Feinden entgegenzutreten. Mandau und Penyang bilden eine Einheit und können nicht getrennt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, um die Existenz von Mandau als Kriegswaffe des Dayak Volksstamms in Zentralkalimantan zu respektieren, hat dieser Volksstamm einen sehr schönen Tanz choreografiert. Dieser Tanz heißt Mandau-Tanz. Er wird sehr häufig bei verschiedenen Zeremonien und bei der Begrüßung wichtiger Gäste vorgeführt. Dieser Tanz wird von Männern und Frauen getanzt und stellt den Kampfgeist der Dayak-Truppen dar, um ihre Heimat und ihre Würde zu verteidigen. Viele Leute sind aber der Meinung, dass der Mandau-Tanz den Mut der Männer darstellt, das Leben zu bewältigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die männlichen Mandau-Tänzer tragen beim Tanz ein Kleid, das aussieht wie eine Weste aus Leder und einen Lendenschurz oder ein Tuch als Rock. Sie tragen auch einen Hut in Form eines Tingangvogels. Die Tänzer müssen bei der Tanzvorführung die Mandau-Waffe und ein typisches Dayak-Schutzschild namens Talawang halten. Dieser Tanz wird mit elastischen und kräftigen Bewegungen, die angriffslustig aussehen, dominiert. Der Tanz wird mit kräftiger Musik von Schlaginstrumenten, Gendang und Karantung begleitet. Karantung ist ein traditionelles Musikinstrument des Dayak Volksstamms, das im Allgemeinen aus Metall hergestellt ist. Die Harmonie dieser traditionellen Musikinstrumente entsteht beim Schlagen eines Rhythmuses, der die Zuschauer zur Tanzvorführung aufruft, um sich begeistert wie die Kämpfer des Dayak Volkstanz zu verhalten. Die Klänge der Garantomusik erweckt das Gefühl der Zuschauer, die Atmosphäre der Begeisterung der Dayak-Soldaten zu fühlen. Der Mandotanz ist nicht nur eine Vorführung, sondern auch ein Spektakel, da den Zuschauern eine Kombination von Musik, Kleidung und Tanzbewegungen vorgeführt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Mandau-Tanz ist ein Symbol der Kräfte der Männer des Dayak-Volksstamms aus Zentralkalimantan, um allen Hindernissen in allen Lebensaspekten zuvorzukommen. Beim traditionellen Mandau-Tanz sind magische Lehren, die das Gefühl des Volksstamms und deren Umgebung zeigen, sehr einflussreich, sodass dieser Tanz ein Teil der Rituale des dort lebenden Volkes geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen. Bei diesem Programm stellen wir Ihnen die traditionellen und modernen indonesischen Musik und Lieder vor. Heute spielen wir für Sie die Werke von der Band Max Havelaar. Am Anfang unseres Programms lasst uns ein Lied mit dem Titel Suara Kita, Suara Tuhan oder Unsere Stimme ist Gottes Stimme hören. liebe Zuhörer, das war der erste Song mit dem Titel Suara Kita, Suara Tuhan, der von Max Havelaar gesungen wurde. Der Name von Max Havelaar ist in Indonesien als Titel eines Romans bekannt, der von Multatuli alias Edward Dowes Dekker geschrieben und im Jahre 1860 veröffentlicht wurde. Der Titel des Romans wird ein Name der Band, die 2010 in Jakarta gegründet wurde. Das Personal der Band besteht aus Dedi Dude als Sänger und Gitarrist, Asra als Pianist und Keyboarder, David Ku als Gitarrist, Teddy Satrio als Bassist und Timur Segara als Schlagzeuger. Die Etablierung der Max Havelaar Band war, dass Dedi und Asra über Musik diskutierten und schließlich waren sie es entschafft, eine Band zu gründen. Sie wählten den Namen Max Havelaar, weil der Name historischen Wert hat. Nach Asra wurde dieser Name gewählt, weil der Klang des Namens gut ist. Obwohl die Band seit 2000 gegründet wurde, will die Max Havelaar Band ihre Arbeit nicht befreien. Neben der Qualität der Arbeit und der persönlichen Zufriedenheit wurde die Verzögerung bei der Arbeit durch das Geschäft der aktiven Mitglieder von Max Havelaar mit ihren jeweiligen Bands verursacht. Schließlich wurde im Jahr 2012 ein einziges Lied mit dem Titel Suara Kita, Suara Tuhan veröffentlicht. 4 Jahre später, im Jahr 2016, veröffentlichte Max Havelaar den zweiten Single-Song mit dem Titel Tumaritis. Liebe Zuhörer, lasst uns die zweite Single von Max Havelaar mit dem Titel Tumaritis anhören. Gute Unterhaltung! Liebe Zuhörer, Sie haben gerade den zweiten Song mit dem Titel Tumaritis von Max Havelaar gesungen gehört. Wie Max Havelaar Roman versucht die Band auch, die Situation durch ihre Werke zu kritisieren. Verschiedene Arten von Themen werden in jedem ihrer Songs, wie politisch in einem Lied Suara Kita Suara Tuhan und die Schwierigkeit im Leben der Menschen im Lied mit dem Titel Tumaritis präsentiert. Die Songs von Max Havelaar haben auch in jedem Song einen anderen Stil. Nehmen wir zum Beispiel in ihrem ersten Album mit dem Titel Max Havelaar am Februar 2016. Rock Nuang Song ist im Song mit dem Titel Tumaritis, aber es gibt auch Orchester im Lied mit dem Titel Manusia Pemberani und Pop in den Song mit dem Titel Jas Merah. Obwohl die Band im modernen Rock-Genre spielt, will Max Havelaar ihre Musikfarbe nicht einschränken. Nach Asra geschah es, denn jedes Personal von Max Havelaar hat unterschiedliche Vorlieben auf Musik, aber sie sind immer noch solide wegen ihrer Liebe zur Musik. Liebe Zuhörer, unser Programm Musikregenbogen für heute abzuschließen, lass uns das letzte Lied mit dem Titel Jas Merah hören. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.